Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Am Mikrofon ist Petra Enzinger, ich grüße Sie. Ja, wer kennt das nicht? Das Aufstehen fällt schon schwer. Bei der Arbeit dann eher lustlos, sich zu konzentrieren fällt auch schwer. Vielleicht einfach ein schlechter Tag. Wenn das aber immer so ist, dann stimmt vielleicht etwas nicht. Keine Kraft mehr für den Job, psychisch krank am Arbeitsplatz, darüber werden wir heute sprechen und wir werden gleich hören, wie man überhaupt erkennt, dass eine psychische Erkrankung vorliegt und wie der Betroffene, aber auch der Chef damit umgehen kann und sollte. Sie können sich beteiligen, rufen Sie uns gerne an. Vielleicht haben Sie das ja als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber auch selbst schon durchlebt. Die Nummer, über die Sie uns erreichen, ist kostenfrei. 00800 4464 4464 lautet sie. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail dann an campus@deutschlandfunk.de. Keine Kraft mehr für den Job, psychisch krank am Arbeitsplatz, darüber sprechen wir heute in Campus und Karriere. Wenn Sie sich beteiligen mögen, noch einmal die Telefonnummer kostenfrei für Sie 00800 4464 4464. Und mit dabei sind heute André Strunz, er ist für den Bereich Gesundheitsmanagement beim Otto-Konzern zuständig. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Enzminger.
Hans-Jürgen Urban von der IG Metall, dort geschäftsführendes Vorstandsmitglied für den Bereich Gesundheit am Arbeitsplatz, auch zuständig, ist ebenfalls zugeschaltet. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, schönen guten Tag aus Frankfurt.
Und Professor Thomas Rigotti, er ist Arbeits- und Organisations- und Wirtschaftspsychologe an der Universität Mainz, ist uns zugeschaltet von dort auch. Grüße Sie.
Ja, guten Tag aus Mainz.
Sie können uns sicher auch helfen, zunächst ein paar grundsätzliche Dinge auch zu klären, nämlich bei der Frage etwa, welche Arten psychischer Erkrankungen es überhaupt gibt. Was zählt da zu den psychischen Erkrankungen?
Wenn wir von arbeitsbedingten oder Arbeitsstress ausgelösten Erkrankungen sprechen, dann sind das meist die sogenannten affektiven Störungen. Das sind vor allen Dingen Depressionen und auch Angstzustände. Alle weiteren psychischen Erkrankungen haben dann eher noch andere Ursachen.
Und Sie sagen, durch Arbeit ausgelöst. Es kann aber natürlich auch sein, dass ein Mitarbeiter eine psychische Erkrankung mitbringt und dennoch ja arbeitsfähig ist. Was gibt es da noch? Was könnten Sie sich da noch vorstellen, was erkennbar möglicherweise dann dennoch wird?
Also ganz wichtig ist, dass die Diagnose den Fachleuten überlassen wird. Also weder die Führungskraft noch man selbst sich eine Eigendiagnose stellt, sondern wenn man feststellt, dass über längere Zeit Erschöpfungszustände da sind, dass man vielleicht schlecht schlafen kann, morgens schon lustlos ist, Appetitlosigkeit, immer wieder auch negative Gedanken, der Selbstwert auch nicht mehr der gleiche ist, wie er mal war, dann sollte man sich professionelle Hilfe suchen.
Für einen Betroffenen ist es ja vermutlich nicht immer leicht, das sich auch selbst einzugestehen, dass da was nicht stimmt, dass man möglicherweise nicht mehr kann. Aber wie wichtig ist es, dass man dem Problem dann tatsächlich auch ins Auge sieht?
Es ist natürlich, je früher man Unterstützung sucht, desto besser ist es auch behandelbar und man hat gute Behandlungserfolge. Zunächst mal sollten wir heute natürlich auch drüber sprechen, wie kann man es vermeiden? Das heißt, wie kann man im Betrieb Prävention betreiben, damit Belastungen erst gar nicht in dem Ausmaß entstehen? Oder wie kann man Beschäftigte und Teams und Führungskräfte auch darin schulen und voranbringen, damit sie mit den dynamischen und mit den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt auch umgehen können.
Da kommen wir auch auf jeden Fall noch drauf, die Prävention. Welche Gefahr besteht dann, wenn die Erkrankung erst gar nicht erkannt wird?
Das ist tatsächlich sehr, sehr oft der Fall. Viele psychische Erkrankungen bleiben unbehandelt, weil sie immer noch mit einem gewissen Scham behaftet sind, mit einem gewissen Tabu, auch wenn sich gesellschaftlich da doch einiges verändert hat. Auch Hausärzte da eher auch mal einen Hinweis geben auf eine psychische Erkrankung und eher auch mal diese Diagnose stellen und weitervermitteln. Aber man muss wirklich sozusagen dann auch im Bekanntenkreis und auch im Betrieb sagen, du, ich habe bemerkt, längere Zeit, das ist nicht mehr das Gleiche, wie es war. Geh doch mal und such dir mal professionelle Hilfe.
Also das erstmal aus dem engeren Kreis kommt der Hinweis.
Ja.
Der Arbeitsplatz ist also vermutlich die letzte Station, wo man dann auch zugibt, dass man keine Kraft mehr hat. Arbeiten bis zum Umfallen mehr als nur eine Redensart, Hans-Jürgen Urban, aus gewerkschaftlicher Sicht?
Ja, das ist leider so. Wir müssen konstatieren, dass insbesondere psychische Belastungen und infolge psychische Erkrankungen in rasantem Tempo zugenommen haben. Wir können sagen, dass Burnout zur Volkskrankheit am Beginn des 21. Jahrhunderts geworden ist. Wenn wir uns zum Beispiel die Ursachen anschauen, weswegen Menschen wegen verminderter Erwerbsfähigkeit vorzeitig in Rente gehen müssen, sehen wir, dass mit fast 43% die Diagnosegruppe psychische und Verhaltensstörungen ursächlich dafür sind. Das sind alles Indikatoren, die bestätigen, dass wir leider in den Betrieben geradezu wellenförmig die Zunahme von psychischen Belastungen haben. Und wir wissen ja auch um die Gründe.
Über die wir auch sprechen werden. Es kann ja auch sein, dass der Mitarbeiter selbst eben nicht erkennt, wie wir gerade gehört haben, dass er die Bremse ziehen muss. Welche Verantwortung sehen Sie da auch, die der Arbeitgeber hat, wenn es ums Erkennen geht?
Also sowohl wenn es ums Erkennen geht, als auch wenn es ums Beurteilen, als auch natürlich, wenn es ums Beseitigen geht, am besten, wie vorhin schon gesagt wurde, präventiv, ist vor allen Dingen der Arbeitgeber in der Pflicht. Da gibt es eindeutige gesetzliche Vorgaben und es gibt den Auftrag der Arbeitgeber, dafür zu sorgen, dass Arbeitsplätze möglichst von den Dingen befreit werden, die die Gesundheit zu schädigen in der Lage sind. Aber natürlich sind auch die Kollegen aufgefordert, wachsam zu sein und natürlich die betriebliche Interessenvertretungen. Unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betriebsräten, in den Personalräten sind tagtäglich und sehr vielfach mit diesem Problem konfrontiert und wir diskutieren auch gemeinsam über Wege, dieses ja doch sensible Problem so anzugehen, dass die Menschen merken, es ist nicht mein einzelnes individuelles Schicksal, sondern da gibt es offensichtlich strukturelle Ursachen, an die wir ran müssen.
Sie haben ja auch viel mit Mitarbeitern auch gesprochen, auch im Zuge der Recherchen für Ihr Buch Gute Arbeit in der Transformation über eingreifende Politik im digitalisierten Kapitalismus. Da geht es auch um gesellschaftlichen Wandel, den wir ansprechen werden noch. Wenn Sie aber mal reinhorchen in die Betriebe, würden Sie sagen, das ist schwierig, auch zum Beispiel ja, den Betriebsrat anzusprechen. Es ist gar nicht so gern gesehen, wenn Mitarbeiter, Kollegen untereinander da Hinweise geben?
Es ist ein sensibles Thema, das muss man ganz offen sagen. Und das ist ja auch plausibel, warum. Wir leben in einer Hochleistungsgesellschaft und wer gibt im Turbokapitalismus schon zu, dass er Probleme hat, mitzukommen? Deswegen ist es notwendig, das Thema auf die Agenda zu setzen. Und da gibt es verschiedene Wege. Es erst auch einmal anonymisiert zu tun, ist auf Betriebsversammlungen, in Abteilungsrunden und so weiter, erst einmal in einer Form zum Gespräch zu machen, dass die individuell Betroffenen sich nicht sofort outen müssen. Da gibt es Wege, über Gesundheitsberichte Zahlen zu generieren, die dann die Möglichkeit geben, dies zu tun. Da gibt es mittlerweile bewährte Methoden und in der Regel ist es dann so, dass die Betroffenen sehr dankbar sind, wenn dieses Thema angesprochen wird und dann bei Ihnen auch der Mut steigt, sich an den Betriebsrat oder auch an die Vorgesetzten zu wenden, um das Thema anzugehen.
André Strunz, Sie sind Bereichsleiter Gesundheitsmanagement bei Otto. Das ist ein großer Konzern mit sehr vielen Mitarbeitern. Gibt es denn da ein spezielles Verfahren, auch wenn etwas auffällt, ein Mitarbeiter zum Beispiel den Verdacht hat, dass eine Kollegin, ein Kollege ein psychisches Problem hat?
Also ein etabliertes Verfahren gibt es bei uns zum einen nicht. Auf der anderen Seite sind wir aber sehr, sehr sensibilisiert, was dieses Thema anbelangt und sehen uns auch als Arbeitgeber dort in der Kernverpflichtung. Das zeigt sich zum einen darin, dass wir eigenständige Einheiten gebildet haben. Zum Beispiel eine Sozialberatung halten wir vor Ort vor, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich auch in einem geschützten Raum sozusagen anonym für erstmal ihre Kolleginnen und Kollegen, den Vorgesetzten, sozusagen sich anvertrauen können, ein Erstgespräch und weitere fortführende Gespräche dort führen können, bis hin zu einer Weitervermittlung dann auch teilweise ins stationäre System, weil die Fristen zur Überführung dorthin natürlich recht lang sind. Also das sind die anonymisierten Kanäle. Wir gehen aber deutlich einen Schritt weiter und das auch ganz explizit seit rund 2 Jahren. Wir haben bei uns, bei Otto, eine Gesundheitskampagne ausgerufen, die dezidiert die psychische Gesundheit auch in den Fokus nimmt. Wir haben sie Mindful at Otto genannt. Mindful in dem Moment bezeichnet als die Art und Weise, wie wir uns diesem Thema widmen wollen, nämlich sehr bewusst, sehr hinhörend und sehr mit einer menschlichen Zuneigung auch. Und im Rahmen dieser Kampagne haben wir als allerersten Schritt angefangen, das Thema psychische Gesundheit und den Arbeitsplatz miteinander in Verbindung sein zu entstigmatisieren. Wir haben Aufklärungskampagnen geleistet, haben definiert oder erstmal die Belegschaft reinhören lassen, wie definiert sich eigentlich eine psychische Belastung, woran erkenne ich diese, und dann sogar freiwillige Kolleginnen und Kollegen gefunden, die sich auch auf einem Podium sichtbar vor vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, die dort als Zuhörer dort auch im Raum waren, sich quasi anvertraut und geoutet haben. Das kam sehr wertschätzend an, nicht nur für die Kolleginnen, die sich dort eben präsentiert haben mit ihrer Einschränkung sozusagen, sondern auch ist es in der gesamten Belegschaft als ein ganz wertvolles Signal aufgenommen worden.
Klingt nach sehr umfangreichem Programm und einem Erkennen eines Problems. Warum ist das Ihrem Konzern so wichtig, da anzusetzen?
Also da darf ich wirklich auch ein Stück weit voller Stolz auf die eigentlich DNA unseres Unternehmens auch verweisen. Otto ist vor mittlerweile über 70 Jahren gegründet worden und schon seitdem ist der Eignerfamilie es wichtig, eben nicht nur als Unternehmen Profit und irgendwie Erträge zu erwirtschaften, sondern das Ganze auch mit einem nachhaltigen Gedanken, sowohl für die Umwelt auf der einen Seite, aber auch für die Menschen auf der anderen. Von daher haben wir, was das Kümmern um die Belegschaft, um es so vielleicht einmal zu formulieren, eine lange Historie und gehen auch an vielen Stellen weit über das gesetzlich geforderte Maß hinaus.
Jenseits dessen ist es aber vermutlich ja auch aus unternehmerischer Sicht sinnvoll.
Absolut, gebe ich Ihnen vollständig recht und das hätte ich soeben ergänzen wollen. Wenn man ganz betriebswirtschaftlich draufschaut, Fachkräftemangel, das ist ein Schlagwort der Gegenwart. Und wenn wir auch als Otto mit anderen Wettbewerbern sozusagen um diese Fachkräfte konkurrieren, sie teilweise auch mit viel Aufwand für uns sozusagen begeistern können und wir sie einstellen dürfen, wären wir mit Sicherheit schlecht beraten, wenn wir alles dafür tun, sie schnellstmöglich wieder loszuwerden und wenn es nur ist, sie in den gelben Scheinen sozusagen zu entlassen. Von daher haben wir ein ganz, ganz hohes, auch natürlich betriebswirtschaftliches Interesse daran, neben dem Kerninteresse an den Menschen, das ich nochmal betonen möchte.
Thomas Rigotti als Arbeitsorganisations- und Wirtschaftspsychologe, das ist jetzt ein großer Konzern. Dem Unternehmen kommt eine wichtige Aufgabe zu, wenn es um Erkrankungen und auch eben Erkrankungen psychischer Art geht. Aber nicht alle haben ja die Ressourcen der großen Konzerne. Die meisten Menschen in Deutschland arbeiten bei kleinen und mittleren Unternehmen. Wie können die das leisten? Beziehungsweise wer ist da Ihrer Meinung nach gefragt?
Ja, also im Arbeitsschutzgesetz wird seit langer Zeit ja vorgeschrieben, dass alle Arbeitgeber in Deutschland Gefährdungen beurteilen müssen und dann auch Abhilfe schaffen. Seit 2013 auch explizit die psychischen Belastungen und Gefährdungen. Wir haben jetzt so von zwei Seiten bisher auf das Thema geblickt. Das eine ist ja sozusagen die Arbeitsbedingungen, wirklich die Rahmenbedingungen. Man kann auch von den Verhältnissen sprechen. Und das andere ist die Identifikation dann von einzelnen Mitarbeitern, die vielleicht bereits in einer Krise oder in einer psychischen Erkrankung stecken. Und das ist klar voneinander zu trennen, auch in dem, wie man damit umgeht. Tatsächlich ist so, dass auch die Arbeitsschutzvorschriften flächendeckend umgesetzt werden. Gerade klein- und mittelständische Betriebe haben hier nicht die nötigen Ressourcen, da auch eigene Stellen zu schaffen. Einen eigenen Gesundheitsmanager oder Managerin in einem kleinen Handwerksbetrieb oder mittelständischen Betrieb, das ist wahrscheinlich nicht leistbar. Hier wäre es sinnvoll, auch kommunale Strukturen vielleicht zu schaffen, gemeinsam auch vielleicht hier Systeme aufzubauen und auf die Unterstützung auch der Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und der Unfallkassen zurückzugreifen.
Depression, Angststörungen, wer psychisch krank ist, der tut sich ja oft schon mit kleinen Aufgaben schwer. Der Stress im Job kann schnell überfordern. Viele Arbeitnehmer stehen vor der Frage, sage ich meinem Chef dann die Wahrheit, wenn ich es selber erkenne? Hans-Jürgen Urban bei der IG Metall für das Thema Gesundheit zuständig. Was würden Sie sagen? Ratsam, dem Chef was zu sagen?
Also ich würde immer erstmal empfehlen, sich an die betriebliche Interessenvertretung zu wenden, weil wir wissen, es ist schon angedeutet worden in dem Redebeitrag vorhin, dass die Arbeitgeber nicht immer verantwortungsvoll damit umgehen. Es ist erwähnt worden, dass im Arbeitsschutzgesetz die Verpflichtung zu sogenannten Gefährdungsbeurteilungen besteht. Das heißt, die Arbeitgeber müssen unabhängig von der Betriebsgröße Arbeitsplätze untersuchen auf potenzielle Gesundheitsgefährdungen, müssen sie dokumentieren, müssen sie beseitigen und dies immer wieder neu überwachen. Und wir wissen aus aktuellen Umfragen, dass nicht einmal 50% oder gerade einmal 50% der Unternehmen das bisher getan haben. Und wenn wir schauen, ob die psychischen Belastungen mit einbezogen worden sind, kommen wir gerade mal auf gut 20% der Unternehmen, die diese gesetzliche Verpflichtung eingehalten haben.
Das heißt, das wird auch nicht kontrolliert?
Da kommen wir zum nächsten Problem. Ich habe das an einer Stelle mal Rechtsverweigerung zulasten der Gesundheit der Beschäftigten genannt. Und das hat ein bisschen Theater gegeben, weil sich einige etwas auf den Schlips getreten fühlten. Aber ich glaube, das war notwendig. Sie sprechen das Thema Kontrolle an. Da liegt es eben auch im Argen. Wenn wir, und das ist vor allen Dingen Ländersache, uns die Gewerbeaufsicht anschauen, die insbesondere dafür zuständig sind, dann sehen wir, dass dort in den letzten Jahren massiv abgebaut worden ist. Und wenn wir uns die Berufsgenossenschaften anschauen, die ebenfalls zuständig sind, um hier zu schauen, ob gesetzliche Normen eingehalten werden, dann sehen wir auch hier, dass die Überwachungstätigkeiten in den letzten Jahren eher zurück als nach vorne gegangen sind. Das heißt, insgesamt ergibt sich eine Situation, wo wir glauben, dass wir die Problemlösungsansätze nicht auf die Einzelnen abschieben dürfen, sondern wo es strukturelle Probleme gibt, die wir thematisieren müssen. Und wir haben als IG Metall eine Reihe von Vorschlägen gemacht. Es ist immer gut, wenn der Betriebsrat dieses Thema Gefährdungsbeurteilung mit aufgreift, auf die Arbeitgeber zugeht und nicht zunächst und zuerst die Beschäftigten mit dieser Verantwortung versieht, den Prozess, der notwendig ist, in Gang zu setzen.
Professor Rigotti, wenn Sie das hören, also auch diese unterschiedliche Handhabung mit dem Thema, mit der Aufarbeitung, mit dem Erkennen, mit dem Unterstützen, dann klingt das so, als sei es ratsam, sehr genau zu gucken und ganz individuell zu entscheiden, ob man es dem Arbeitgeber sagt oder nicht, dass man tatsächlich ein psychisches Problem möglicherweise hat, eine Erkrankung hat. Wie ist da Ihr Rat?
Ja, also zunächst mal kann ich die Beobachtung, die Herr Urban geschildert hat, bestätigen. Vielleicht kann man dazu noch ergänzen, dass der Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit klassischerweise in den Händen von Ingenieuren und technischen Berufen gelegen hat und auch die Fachkräfte für Arbeitssicherheit zumindest bisher aus der Arbeitsmedizin und aus den Ingenieuren gewonnen wurden. Da ist etwas in Bewegung, da hoffen wir auch, und das wäre auch dringend nötig, dass hier die Psychologinnen und Psychologen auch in diesem Bereich sozusagen strukturell eingegliedert werden und auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit werden können, weil sie letztendlich die Kompetenz mitbringen, psychische Belastungen in den Betrieben zu untersuchen und dann letztendlich auch Veränderungsprozesse zu begleiten. Die Frage ist, ob man, auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, ob man sich öffnen soll gegenüber den Führungskräften. Ich würde sagen generell ja und nicht erst dann, wenn wirklich sozusagen die akute Krise besteht oder es praktisch schon zu einer krankhaften Ausbildung gekommen ist, sondern das sollte eigentlich der Alltag in Teams sein, dass man drüber spricht, welche Ressourcen stehen zur Verfügung, wo sind Dinge, die uns belasten, wie können wir das anders organisieren, wo brauchen wir Unterstützung und genau diese Mindfulness oder Achtsamkeit, die auch schon angesprochen wurde, für das Thema Gesundheit wirklich in den Alltag zu integrieren und im besten Fall kommt es dann erst gar nicht so weit, dass psychische Erkrankungen entstehen.
Auf der anderen Seite muss man ja sagen, im schlimmsten Fall können psychische Erkrankungen und Mitarbeiter, die daran leiden, nach einer Offenlegung auch in Eigenkündigung getrieben werden, möglicherweise Opfer von Mobbing werden. Also es gibt ja durchaus auch Risiken, wenn man bekannt gibt, dass man möglicherweise da doch eine Erkrankung hat.
Dürfte ich einen Aspekt noch hinzufügen
sehr
in
gerne.
Der Debatte? Das ist das eine. Ich meine, die Arbeitswelt wird härter in vielen Richtung. Betrieben.
Sie hatten aber auch von anonymen Räumen gesprochen. Also die Gefahr sehen Sie auch in Ihrem Unternehmen.
Ich wollte jetzt den Kollegen, der sich gerade, Herr Urban, glaube ich, hatte gerade das Wort.
Ich wollte noch einen Aspekt einfach hinzufügen. Bei der Frage, wo der richtige Anknüpfungspunkt ist, sowohl bei der Diagnose als auch bei den Strategien gegen die Gefährdungen, gibt es ja in der Fachdebatte zwei unterschiedliche Orientierungen. Die eine wird die Verhaltensprävention und die andere wird die Verhältnisprävention genannt. Bei der Verhaltensprävention setzt man vorwiegend am Einzelnen, seinem Verhalten, seiner Verantwortung an. Das mag in verschiedenen Bereichen auch seinen Sinn haben, aber der Gesetzgeber und von der Sache her gibt uns eigentlich eher die Konzentration auf die Verhältnisprävention, also auf die Arbeitsplätze und auf die Suche nach den Ursachen auf diesen Arbeitsplätzen. Mhm. Und das ist das Ziel der Gefährdungsbeurteilung. Da brauchen wir nicht den Alarmruf des einzelnen Betroffenen, bei dem es schon fast zu spät ist, weil er erkrankt ist, sondern vorbeugend müssen wir uns die Arbeitsplätze anschauen. Die Mediziner sagen uns, wo die größten Risiken liegen. Die Analyseinstrumentarien sind weit entwickelt. Und unserer Auffassung nach ist der bessere Weg der, präventiv die Arbeitsplätze zu analysieren, das im Betrieb zu thematisieren und nicht darauf zu warten, ob die Betroffenen den Mut finden, sich zu outen oder nicht.
Psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz sind gar nicht so selten. Das haben wir hier auch schon gehört. Wie ist das, wenn man merkt, es geht nichts mehr locker von der Hand? Die Konzentration lässt zu wünschen übrig, Fehler schleichen sich ein, psychische Erkrankungen. Ja, darum geht es in der Sendung Campus und Karriere an diesem Samstag. Sie können sich beteiligen, wenn Sie mögen, uns anrufen. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, die Sie dann wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. 00800 4464 4464 oder mailen Sie an campus@deutschlandfunk.de. Und vielleicht hören wir sie dann ja gleich nach der Musik. Military march, in and out my head. Everything I did, everything I say, yeah. Take it to the arch for your happiness. Or spend it like a lark, sing it for nothing. I get no joy. The second scene, I get them on my head. Everything becomes everything. You live, you learn, you love, you're dead. I get no joy. Together and apart, do it all again. Right back to the start, straight up to the end. I'm such a fool, got everything in you. Yeah, my heart is so blue, I'm singing for nothing. I get no joy. I get no joy.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Isabel Grünewald. Ich war in meinem ersten Beruf Physiotherapeutin und ich habe gearbeitet unter so viel Druck, 4 Patienten in der Stunde. Das war einfach gar nicht zu bewältigen und da habe ich an Gewicht zugelegt. Ich bin launisch und unfreundlich geworden und habe dann aber auch gemerkt, dass ich den Job nicht mehr machen kann, nicht mehr machen will. Wenig Geld, wahnsinnig viel Arbeit, unglaublich viele Fortbildungen. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich doch lieber den akademischen Weg einschlagen möchte und habe dann nochmal Psychologie studiert und bin im Masterstudium jetzt und kann mir nebenbei noch immer ganz gut was dazu verdienen durch meinen Erstberuf. Ich habe damit mit dem Wechsel viel zu lange gezögert und an all die, die so überlastet sind, sich weiterbilden und schauen, dass man es irgendwie leichter hat im Leben.
Der Rat unserer Hörerin, die uns vor der Sendung schon angerufen hat, da ist dann ein Anrufbeantworter auch geschaltet, auf den Sie dann auch vor jeder Samstagssendung drauf sprechen können. Wenn Sie zum entsprechenden Thema etwas sagen mögen, dann wählen Sie die 00800 4464 4464. Das können Sie auch weiterhin tun, um live dann zu uns in die Sendung gestellt zu werden. Psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz, das ist das Thema in Campus und Karriere an diesem Samstag. Und wir haben darüber gesprochen, wie man erkennt, dass eine psychische Erkrankung vorliegt und auch, wie man dann damit umgehen sollte, auch als Betroffener selbst, dem Chef sagen oder nicht. Da haben wir jetzt einiges gehört. Was kann ein Konzern auch tun? Und da ging es jetzt auch um die Frage präventiv. Häufig ist ja die Situation am Arbeitsplatz nicht ganz unschuldig an der Erkrankung. Da haben wir eine Hörerin, die uns auch geschrieben hat mit einem Beispiel. In einer Berliner Verwaltung war sie engagiert und leistungsorientiert. Das war eine Bedrohung wohl für die Kollegenschaft, die ihre beamtenmäßig garantierte Ruhe im Dienst haben wollten. Und somit wurde ihr die Anerkennung und Wertschätzung vorenthalten. Das hat sie dann auf Dauer krank gemacht, die Folge Tinnitus und Depression. Daran arbeitet sie weiter. Andrea Tillmann hat uns das geschrieben. Ja, was kann ein Konzern tun, auch präventiv? Aber wir müssen natürlich auch auf Ursachen kommen. Die Situation am Arbeitsplatz spielt da eine große Rolle. Professor Thomas Rigotti, Sie sind Arbeits- und Organisations- und Wirtschaftspsychologe an der Universität in Mainz, aber auch Leiter einer Arbeitsgruppe Kognitive und Verhaltensmechanismen der Resilienz am Leibniz-Institut für Resilienzforschung. Wie ist da Ihre Erfahrung? Was sind die Ursachen? Wen trifft es dann doch vielleicht am ehesten?
Ja, die Ursachen sind natürlich immer vielfältig und da kommen dann oft mehrere Dinge zusammen. Das Besondere bei dem Zusammenhang zwischen Stress, also ausgelöst durch Arbeitsbelastung und dann Folgeerkrankungen, psychischen Erkrankungen, ist, dass es erstmal eine gewisse Zeit braucht, in der einfach nicht ausreichend Erholung im Alltag gefunden wird, um praktisch das physiologische und mentale System auch immer wieder ins Gleichgewicht zu bringen und dann irgendwann kommt eben die Überforderung. Im Vergleich zum Beispiel zu, wenn jemand irgendwie von der Treppe fällt und sich den Arm bricht, da ist die Beziehung zwischen der Ursache und der Folge wesentlich einfacher herzustellen. Das sind vielfältige Ursachen, es sind soziale Stressoren, der Umgang miteinander im Betrieb. Wir haben wenig Wertschätzung jetzt gerade in dem Beispiel gehört. Führung spielt eine sehr große Rolle. Gelungene, konstruktive, gesundheitsorientierte Führung kann eine Ressource sein und präventiv wirken. Es gibt aber auch leider einige Beispiele sogenannter destruktiver Führung oder auch inkompetenter Führung, die dann zum Stressfaktor werden kann. Und es sind schon genannte Zeit- und Leistungsdruck und sich ständig in der modernen Arbeitswelt verändernde Bedingungen in Restrukturierungen, die für eine große Unsicherheit sorgen, ob ich im nächsten Jahr oder in der nächsten Woche noch im gleichen Team mit der gleichen Führungskraft, gar mit der gleichen Arbeitsaufgabe betraut bin oder vielleicht sogar das Unternehmen oder den Job wechseln muss. All das sind Faktoren, die Risikofaktoren sein können und es gibt noch weitere.
Und das ist eine ganze Menge schon das, was Sie da aufgezählt haben.
Die für Stress sorgen und dann langfristig Krankheitswert entwickeln können.
Und man muss sagen, das, was Sie alles aufgezählt haben, ist ein Strauß, der ist wirklich umfangreich. Das heißt, an die Unternehmen sind zunehmend ja auch Herausforderungen dann gestellt, das Arbeitsumfeld eben ständig auch zu verbessern und zu erneuern. Ist das so? Thomas Rigotti?
Ja. Sie wollten dazu vielleicht von den anderen was hören.
Gleich,
aber ich kann gerne dazu was sagen. Klar, der Arbeitgeber ist in der Verantwortung. Es wird natürlich mehr und mehr erkannt. Es wird aber oft zu spät gehandelt. Eben dann, wenn gemerkt wird, zum Beispiel der Krankenstand ist besonders hoch. Oh, wir müssen was tun. Das kostet uns Geld. Da geht Leistung verloren. Also es wird häufig sozusagen erst gehandelt, wenn Gefährdungen entdeckt sind oder wenn bereits ein großer Teil der Belegschaft vielleicht überfordert ist. Günstiger wäre es natürlich, das Thema Gesundheit wirklich in die Firmenphilosophie zu integrieren und das wirklich in allen Prozessen auch immer mitzudenken. Und das Beste ist ja, dass sich das am Ende auch ökonomisch auszahlt, weil man zufriedene, gesunde und damit auch leistungsfähige und weniger oft kranke Mitarbeiter hat.
Wir haben einen Hörer in der Leitung, der zu dem Thema auch was sagen kann, sicherlich. Dem bitte ich nochmal einen ganz kleinen Moment Geduld, André Strunz. Sie sind beim Konzern Otto zuständig für das Gesundheitsmanagement und haben uns ja schon erzählt, dass das ein großes Thema auch ist, auch gerade die psychischen Erkrankungen. Wie geht man damit um? Und der Konzern wird, die Konzernleitung in Hamburg, gerade umfangreich umgebaut, habe ich gelesen. Da geht es auch um das Arbeitsumfeld. Was wird da gemacht?
Sie haben völlig recht. Wir bauen gerade unseren Campus in Hamburg-Bramfeld wirklich seit 2 Jahren und auch noch bis in die nächsten 4-5 Jahre hinein auch um. Zum einen sehr baulich physisch, also wir entkernen alte Gebäude und übertragen sie sozusagen in die arbeitsfähige Zukunft. Da schauen wir uns ganz genau an, dass wir unterschiedlichste Arbeitswelten kreieren. Das Ganze läuft bei uns ein Stück weit auch unter dem Namen Future Work, wo wir tatsächlich auch in interdisziplinär zusammengestellten Teams, wo sozusagen sowohl Mitarbeiterebene als auch Führungskraftebene als auch Entscheiderebene ganz oben im Gremium sozusagen gemeinsam darauf schauen, wie wir die Arbeitsrahmenbedingungen nach vorne strukturieren können. Ziel ist es, quasi das sogenannte Activity-Based Working bei uns zur Entfaltung zu bringen, sprich für jede Form von Tätigkeit, die ein einzelner Mitarbeiter just in der nächsten Stunde braucht, ihm das bestmögliche Arbeitsumfeld zur Verfügung zu stellen. Und da haben wir von den klassischen Büroräumen, wo wir auch einen Anteil an Desk-Sharing ausprobieren, nach vorne raus.
Also den Schreibtisch teilen.
Den Schreibtisch teilen. Auf der anderen Seite aber auch extra eingerichtete Rückzugsräume für sozusagen stilles Arbeiten oder aber auch extra eingerichtete Workshop-Räume, wo auch kreatives, ko-kreatives Arbeiten möglich ist, um Innovationen dann auch zu treiben, bis hin zu eingerichteten Meditationsräumen mittlerweile sogar, wo Mitarbeiter, wenn sie sagen, nee, und jetzt nach diesen 2 Stunden Workshop zum Beispiel brauche ich eine bewusste, aktive Pause für mich, um mich vielleicht für den Nachmittag im Job auch wieder einzuschwingen, kann er das dort auch tun im Rahmen seiner Arbeitszeit.
Thomas Graumann ist in der Leitung, hat uns aus Iserlohn angerufen und ich grüße Sie herzlich.
Ja, guten Tag. Ich grüße Sie auch. Entschuldigen Sie bitte meine Stimme, ich bin ein bisschen erkältet, aber ich hoffe, Sie verstehen mich.
Wir verstehen Sie wunderbar.
Wunderbar, danke.
Sie sind selber Arbeitstherapeut, lese ich auf meinem Monitor.
Ich bin Arbeitspsychologe und gelernter Psychotherapeut. Meine Frau und ich führen eine Praxis mit 13 Psychotherapeuten.
Wir sprechen heute über psychisch krank am Arbeitsplatz auch und über die Frage, wie kann man damit umgehen? Was ist da Ihre Erfahrung?
Ja, wir haben die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass immer mehr Leistungsträger zu uns kamen. Der Klassiker ist ein Ingenieur, 35 Jahre alt, 2 Kinder, ist im Sommer 3-mal eingeliefert worden in die ins Krankenhaus wegen Herzinfarkt. Es war kein Herzinfarkt, es waren Panikattacken. Na, irgendein Arzt sagt dann irgendwann mal, ja, vielleicht sollten Sie einen Psychotherapeuten aufsuchen. Und diese Menschen wurden immer mehr. Gleichzeitig haben wir das Problem in der Versorgung von psychisch Kranken, dass wir zu wenig Psychotherapeuten sind, Zugelassene. Also wir haben in unserer Praxis 450 Menschen auf der Warteliste.
Das heißt,
so, und die Erfahrung ist, Entschuldigung.
Hier, sprechen Sie aus.
Wenn solche Menschen zu lange warten, dann chronifiziert sich das. Und dann wird es immer schwerer, das zu behandeln. Deshalb sind meine Frau und ich den Weg gegangen, dass wir unsere Kassensitze aufgeteilt haben. Wir haben Angestellte genommen und wir haben gleichzeitig Kollegen eingestellt, die keinen Kassensitz haben, aber eine Approbation und arbeiten mit mittelständischen Unternehmen zusammen. Das heißt, diese Unternehmen können Verträge mit uns schließen und dann haben die Mitarbeiter auch von kleineren Unternehmen direkten Zugang zu uns. Das Ganze passiert anonym, das heißt, niemand muss sich outen. Man sagt einfach, ich gehöre zu der Firma XY, das ist ein Vertrauenssystem, dann sagen wir in Ordnung, dann kriegen Sie einen Termin. Und umgekehrt in Richtung der Firmen werden ausschließlich dann statistische Zahlen zurückgemeldet. Also wie viele Menschen da waren, mit welchen Erkrankungen und was wir für Anstrengungen unternommen haben, um die wieder gesund zu machen.
Wie groß ist die Resonanz auf dieses Angebot, was Sie da erarbeitet haben?
Wir sind eine kleine Praxis. Ich finde, die ist sehr groß. Und es ist vor allen Dingen eine große positive Resonanz bei den Mitarbeitern. Wir hören immer wieder, dass die Mitarbeiter, obwohl die Anonymität garantiert ist und sie gar nichts sagen müssten, zu den Chefs gehen, sich bedanken und unglaublich zufrieden und loyal sind, dass ihnen diese Möglichkeit gegeben wird. Und ich bin auch ein absoluter Vertreter von solchen Modellen.
Thomas Graumann, ich danke Ihnen, dass Sie uns dieses Beispiel gebracht haben und auch den Hinweis, dass es eben zu lange Wartezeiten nach wie vor bei Therapien gibt und dass das möglicherweise auch eben Konsequenzen für den Betroffenen haben kann. Mhm. Nochmal kurz in die Runde, Thomas Rigotti, wie wichtig ist denn, dass schnell erkannt wird? Denn da kommen auch einige Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern, die sagen, was kann ich tun, wenn ich was erkenne? Wie wichtig ist, dass man rasch handelt?
Also schnell heißt vor allen Dingen früh erkennen, auch Frühsignale erkennen, bevor vielleicht tatsächlich ein Krankheitswert entsteht. Und da kann man auch selbst natürlich was tun, indem man Erholung zum Beispiel zu etwas macht, was wirklich in den Alltag integriert ist, am Feierabend, am Wochenende und in den Urlauben, aber wirklich sozusagen jeden Tag und nicht darauf wartet, bis man überfordert ist und dann merkt, oh, jetzt geht's nicht mehr und jetzt muss ich eine Auszeit nehmen, sondern auf sich achtet, auf seine Gesundheit achtet, auf seine Ressourcen achtet und die immer wieder auch auffüllt. Dann eben rechtzeitig und frühzeitig Dinge anspricht, im Betrieb auch erstmal, gar nicht, ich habe eine psychische Erkrankung, sondern ich merke irgendwie, dass ich mit den Anforderungen, die hier gestellt werden, nicht mehr klarkomme. Mir reicht die Zeit nicht. Ich muss Überstunden machen und Ähnliches und darüber, denke ich, kann man sprechen.
Da hat uns eine Hörerin, ein Hörer, ich weiß nicht, geschrieben, möchte anonym bleiben, mit der Frage, wie erkennt man, ob diese Person überlastet ist oder nur geltungssüchtig. Sie hat nämlich ein Beispiel, die Kollegin, die ebenso wie der Rest der Gruppe viel Arbeit zu bewältigen hat, die flippt dann öfter aus, schreit rum, knallt Türen. Der direkte Chef hört das alles im Büro nebenan mit, er unternimmt aber nichts und ihre Vermutung ist, dass er sich nicht traut, mit ihr ins Gespräch zu gehen. Sie ist eben so. Ist das etwas, Hans-Jürgen Urban von der IG Metall, dass Sie auch aus Betrieben kennen, wenn Sie in die Betriebe gehen, dass da eher so, naja, ich muss den Kollegen so nehmen, wie er ist?
Also sie ist ebenso oder er ist ebenso, ist in der Regel der falsche Ansatzpunkt. Sondern ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass die Arbeitswelt in vielen Bereichen ein wesentlicher Faktor ist, der leider auch bei der Diagnosestellung in der ambulanten oder der stationären außerbetrieblichen Versorgung oftmals völlig unterbelichtet ist. Also die Arbeitsmedizin ist in der medizinischen Wissenschaft nicht gerade ein Renner. Wir haben große Probleme, die Arbeitsmedizin, Professuren gehen zurück und Arbeitsmedizin ist bei den jungen Studierenden nicht besonders hoch angesagt, sodass es dann oft auch zur Folge hat, dass die Diagnosen, die bei Menschen gestellt werden, ganz wenig, zu wenig berücksichtigen, was die Ursachen aus der Arbeitswelt sind und falsche Therapievorschläge folgen. Lassen Sie mich ein Beispiel ganz kurz nennen. Wenn wir in die Betriebe schauen, in denen wenigstens das Thema Gesundheit gut angepackt wird, sind wir erstmal froh, gar keine Frage. Aber wir sehen auch eine Fehlentwicklung folgender Art. Nehmen wir mal das Beispiel Arbeitszeit. Herr Rigotti hat ja vorhin über Arbeitsorganisation und auch über Arbeitszeit als möglichen Stressor geredet. Mhm. Wir wissen heute, digitale Kommunikationsinstrumente, die Menschen sind quasi rund um die Uhr verfügbar. Die Arbeitszeiten werden immer länger, das Arbeitsvolumen wird immer größer, die Menschen nehmen die Arbeit nach Hause und so weiter. Jetzt gibt es viele Betriebe, die reagieren darauf, dass sie sagen, okay, jetzt bieten wir eben körperliche Entlastung an, Jogging mit der gemeinsamen Gruppe, Fitnesstraining im firmeneigenen Fitnessstudio, Yogakurse und so weiter und so fort. Ich will nicht gegen Joggen und gegen Fitnesstraining und so weiter reden, aber wäre es nicht besser? Wir schauen uns das Problem mit den Arbeitszeiten an und mit dem Arbeitsvolumen, das man in der regelmäßigen Arbeitszeit nicht hinkriegt. Wäre es nicht besser, über ein Recht auf Nichterreichbarkeit zu diskutieren? Das heißt, Prävention bedeutet, die Ursachen für die Belastung zu beseitigen und weniger dafür zu sorgen, dass die Menschen das besser aushalten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und leider sind in vielen Konzepten in den Unternehmen diese beiden Dinge nicht richtig tariert. Wie gesagt, nichts dagegen, die Menschen auch dazu zu animieren, sich zu bewegen. Aber die eigentliche Ursache der Arbeitspolitik, der Arbeitsmedizin ist, die Ursachen im Betrieb zu lokalisieren und sie zu beseitigen. Und da wissen wir, dass die Arbeitszeit, da wissen wir, dass die Arbeitsorganisation und, es ist schon angesprochen worden, Stress, Risikofaktor Nummer 1, sind nicht gut ausgebildete Vorgesetzte. Wir wissen also, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und daran anzusetzen, ist besser als bei den Verhaltensweisen der Menschen.
Die Prävention am Arbeitsplatz ist das eine. Aber möglicherweise gibt es ja auch privaten Stress, Überforderungen, die aus ganz anderer Richtung kommt. Wir haben Oliver Lünstedt in der Leitung. Er ist Führungskraft und möchte etwas beitragen in diese Sendung. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Ihre Erfahrung?
Ja, also ich hatte mich jetzt hauptsächlich gemeldet, weil viel über die Arbeitsplatzeinrichtung, Arbeitsmedizin gesprochen wurde. Und jetzt wurde es auch gerade eben schon nochmal genannt, das Thema Stress am Arbeitsplatz. Ich habe aus eigener Erfahrung mitbekommen, dass es weniger mit den Arbeitsplätzen, mit der Arbeitsorganisation zu tun hat, sondern habe mehrere Fälle aus dem Bekanntenkreis, sowohl im Unternehmen als auch außerhalb, mitbekommen, wo einfach das Thema Überlastung und Druck und Zielerreichung eine große Rolle spielt, dass Leute einfach, ja, ich sage jetzt mal, in eine Art Burnout geraten, was eine Form von Depression ist. Und würde mich auch interessieren von den Experten, was raten Sie denn Führungskräften, die jetzt vielleicht nicht in der ersten Reihe stehen, sondern im mittleren Management? Wie soll man sich verhalten, wenn sich zum Beispiel jemand anvertraut und sagt, Mensch, ich bin hier überlastet, ich habe jetzt vielleicht auch sogar schon die Diagnose Depression, Burnout, irgendwas in der Richtung bekommen. Das bringt ja auch die Führungskraft in, ich sag mal, in eine Art Zwickmühle. Ich bin da, was das Thema angeht, sehr offen und würde im Leben nicht drüber nachdenken, jetzt irgendwelche arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu ziehen, was ja auch schon irgendwie gesagt wurde. Spricht man es an oder nicht? Mhm. Aber wenn man es anspricht, wie geht man damit um? Außer den Mitarbeiter natürlich zu schützen, ihm zu raten, sich professionelle Hilfe zu nehmen. Aber auch dann im Konzern, im Unternehmen die weitere Kommunikation, weil es ist ja nicht zwingend gesagt, dass dann die nächste Management-Ebene dafür unbedingt auch Verständnis hat. Vielleicht auch von da aus sogar überhaupt der Druck erst gekommen ist, der den Mitarbeiter eben halt in diese Situation oder die Mitarbeiterin in diese Situation gebracht hat. Und da konkrete Lösungsvorschläge, das würde ich mir wünschen, oder Ansatzpunkte.
Wir haben das auch schon angesprochen, mehrfach in der Sendung, aber es ist offensichtlich was, was viele unserer Hörerinnen und Hörer doch sehr drückt. Also die Frage, wie gehe ich tatsächlich dann auch als Führungskraft im Konzern intern mit der Situation um? Wie kann ich da möglicherweise auch mehr erreichen als nur, naja, da können wir im Moment nichts machen, Hans-Jürgen Urban. Sie haben es auch schon angesprochen. Es gibt ja Mechanismen, es gibt auch gesetzliche Regelungen, aber offensichtlich im Betrieb selbst dann ist es doch eine in Anführungszeichen Hilflosigkeit, wie man damit umgehen kann, auch aufgrund der Strukturen im Betrieb.
Ja, das ist ein Punkt und in der Regel ist es ja so, dass bei den Unternehmen, die sich auf internationalen Märkten bewähren müssen, der Wettbewerbsdruck ungeheuer groß ist. In öffentlichen Verwaltungen ist das Geld knapp und der Druck ist groß. In Pflegeheimen ist der Druck groß, weil die Personaldecke zu niedrig ist. Also überall ist Druck. Und jetzt ist die Frage, wie geht man mit dem Druck um? Und deswegen sind insbesondere die mittleren Führungskräfte eine ganz, ganz entscheidende Ebene. Und wichtig ist unserer Auffassung nach, dass man erstens die Sorgen und die Beschwerden der Menschen ernst nimmt und dass man mit ihnen gemeinsam nach Lösungen sucht, wo man dann wirklich zum Beispiel auch darüber nachdenkt, ob die Arbeitszeiten langfristig wirklich aushaltbar sind oder ob sie nicht verändert werden müssen, ob das Arbeitsvolumen nicht zu groß ist. Und es gibt eine, ich will es mal etwas überspitzt formulieren, eine kleine Geheimwaffe. Wir wissen nämlich bei den Fragen, was sind Ressourcen, die die Menschen am besten in die Lage versetzen, Stress dann doch positiv zu begegnen, dass die Beteiligung, dass die Möglichkeit, selbst über die eigene Arbeitssituation mitzubestimmen, ein ganz wesentlicher Punkt ist, der Menschen in die Lage versetzt, mit den Belastungen der Arbeitswelt zurechtzukommen. Das heißt, Demokratie im Betrieb hält gesund. Und das sind ganz wichtige Punkte. Wir stehen ja vor einer radikalen Veränderung der Arbeitswelt, die Digitalisierung, die Dekarbonisierung und wir plädieren dafür, sozusagen prospektiv, also im Vorhinein, bei der Gestaltung der neuen Arbeitsplätze die Menschen zu beteiligen und darauf zu achten, dass die Belastungsfaktoren erst gar nicht entstehen. Und das sollte als kooperativer Prozess zwischen den Vorgesetzten mit den Betroffenen organisiert werden. Und da sagt sowohl die Wissenschaft als auch unsere gewerkschaftliche Erfahrung, das birgt die höchste Wahrscheinlichkeit auf gute Arbeitssituationen.
Das können wir in der Praxis auch bestätigen. Also hier sitzt ja jetzt nicht der Wissenschaftler oder der Gewerkschaftler, sondern der Praktiker. Und das, was Sie, Herr Urban, gerade zusammengefasst haben, können wir für unser Unternehmen genauso in der Realität auch bestätigen. Das ist auf der einen Seite der Umbau sozusagen der räumlichen Umgebung, wo wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbinden und genau dort im partizipativen Prozess genau auch die Ausstattung quasi so gestalten, dass sie sich dort wohlfühlen. Auf der anderen Seite ist das Gleiche, wenn wir von Organisationsveränderung sprechen. Vielleicht das Abbauen von Hierarchiestufen, das Ausprobieren von vielleicht Matrix-Strukturen, wo also bisher gelerntes Arbeiten, Rollenverhalten, Jobprofile und alles, was da dran hängt, miteinander beleuchtet wird und ausprobiert wird und in regelmäßigen Abständen auch immer retrospektiv begutachtet wird gemeinsam. Das hilft ungemein, das schafft eine große Transparenz. Akzeptanz, große Wertschätzung, große Einbindung und hilft an vielen Stellen viel mehr, als nur zur Führungskraft zu gehen und zu hoffen, dass die das nämliche Thema nach oben trägt. Aber auch die lassen wir bei Otto als Beispiel nicht allein, wo wir sie gerade explizit darin ausbilden, in einem Training, was wir wirklich auch sehr plakativ gesundes Führen nennen, sie zunächst einmal darin zu bestärken, sich selbst führen zu können. Wir sind der Meinung, wer sich nicht selbst führen kann, nicht selbst achtsam mit sich ist und auf seine eigenen Stressoren und auf seinen eigenen Körper, auf seine Empfindungen reagiert und sie auch einzuwerten weiß und nächste Handlungsschritte daraus abzuleiten weiß, der ist auch schwer in der Lage, auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen, sodass wir das hier auch gezielt seit Jahren wirklich im Training haben mit einer sehr, sehr guten Resonanz, nicht nur seitens der seitens der Führungskräfte, sondern auch Mitarbeiter spiegeln, dass dort über derlei Angebot sich Veränderungen in ihrem Team auch ergeben.
Nun haben Sie, André Strunz, als Bereichsleiter Gesundheitsmanagement in einem großen Konzern, der offensichtlich ja auch offen ist, den Konzern auch Mitarbeiter gemäß umzustrukturieren, mitzuformen. 52.560 Mitarbeiter, habe ich gelesen, hat der Handels- und Dienstleistungskonzern. Das ist eine Menge. Wenn ich nochmal an unseren Hörer weitergebe, Oliver Lünstedt, wenn Sie das alles hören, wie ist da Ihre Erfahrung in der Praxis? Ist das alles umsetzbar? Ist das realisierbar? Können Sie davon was mitnehmen aus Ihrer Erfahrung heraus?
Ich sag mal so, also ich stimme zu, dass das Kind natürlich in den Brunnen gefallen ist, wenn dieser Fall eintritt, man sich an die Führungskraft wendet und sagt, ich habe jetzt hier ein Problem und fall jetzt auch wahrscheinlich dann längere Zeit aus. Ich kann konkret aus meiner Erfahrung sagen, ich arbeite ebenfalls in einem großen Konzern. Wir haben auch ein Gesundheitsmanagement, auch explizite Trainings, um, ich sag jetzt mal, Stressfaktoren einzuschätzen, auch darüber überhaupt erstmal aufgeklärt zu werden. In der Praxis, sowohl bei uns im Konzern als auch außerhalb, ist meine Erfahrung, dass eigentlich zwei Dinge da eine große Rolle spielen. Das eine ist die Persönlichkeit der betroffenen Person selbst, dass man sagt, ich bin jemand, der sehr ehrgeizig ist, unbedingt nach oben möchte und ja, sich da vielleicht auch selber dann in eine Art Burnout sozusagen reinverfrachtet. Das ist sicherlich etwas, wo man wirklich schwer gegen angehen kann als Unternehmen. Das Zweite, was ich aber auch sehe, ist wirklich, wenn von den Führungsetagen, von der Führungsebene über das mittlere Management eben mal Druck auf die Mitarbeiter aufgebaut wird, dann reicht es nicht, dass ich zum Beispiel Homeoffice anbiete oder dass ich den Mitarbeiter eben halt mehr mit einbinde, sondern das ist für mich auch eine starke Persönlichkeitsfrage vom obersten Management. Das heißt, bin ich da jetzt salopp gesagt ganz klassisch unterwegs und drücke Ziele auf die Mitarbeiter durch ohne Wenn und Aber, oder ist diese Person vielleicht auch noch nicht wirklich vertraut mit Stressmanagement und hat das einfach nicht weiter im Blick und ist selber vielleicht auch aus der ersten Kategorie, ja? Das heißt ehrgeizig, zielorientiert und führt das auch gar nicht mit böser Absicht durch, reagiert aber dann auch nicht wirklich auf Warnsignale. Und da, finde ich, ist es sehr schwierig, von außen oder auch innerhalb des Konzerns eine Transparenz reinzubringen und auch diese Leute, ich sage jetzt mal, durch Schulungsmaßnahmen, Trainingsmaßnahmen auf diese Probleme aufmerksam zu machen, wenn die wiederum resistent sind gegenüber solchen Dingen. Also wenn beispielsweise Kommentare kommen wie, ich bringe jetzt mal ein Beispiel, Kollege, der aus einer anderen Nation, aus einem anderen Land sich bei mir mal anvertraut hat und gesagt hat, Mensch, ich habe hier total den Druck und bin jetzt auch noch umgezogen, also auch noch ein privater Faktor, der mit reinkommt und wendet sich dann auch an die Führungsebene und die antwortet dann und sagt, Mensch, dann such dir doch noch eine andere Wohnung. So, das ist so dieses nicht, die Warnzeichen nicht zu erkennen. Ich glaube, da ist einfach auch noch eine ganze Menge Schulung, Fortbildung notwendig und das ist meines Erachtens in der Praxis einfach noch nicht wirklich umgesetzt.
Oliver Lünstedt, ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben und Ihre Erfahrungen eben aus der Praxis als Führungskraft auch geschildert haben. Uns hat geschrieben Dr. Langer, der Arbeitsmediziner ist und sagt, in die Betriebe gehören Ärzte, die psychiatrisch vorgebildet sind, weil es sonst schwierig ist, eine Diagnose zu stellen. Wir diskutieren ja auf verschiedenen Ebenen eigentlich. André Strunz vom Otto-Konzern hat uns geschildert, wie der Konzern da permanent auch umgebaut und angepasst wird, wenn es um das Gesundheitsmanagement geht. Hans-Jürgen Urban von der GmbH Rheinmetall hat auch angesprochen, was man mit in die Zukunft blickenden neuen Arbeitsplätzen auch gestaltend mit erreichen muss. Aber wenn man auf das Jetzt guckt und das, was in vielen Betrieben tatsächlich auch möglicherweise festgefahren ist, Professor Thomas Rigotti als Arbeitspsychologe, was würden Sie sagen, was kann man im Bestand sozusagen tun, damit es schnelle Lösungen gibt?
Also jetzt, um das Thema auch nochmal abzurunden, wir haben jetzt über Führung gesprochen. Ganz wichtig ist auch, die Führungskräfte nicht alleine zu lassen mit dieser Aufgabe. Und sie können auch wenig bewirken, wenn der Grund dafür nicht da ist, der Nährboden dafür sozusagen nicht da ist. Gerade Führungskräfte der unteren und mittleren Ebene sind in einer Sandwich-Position, die praktisch die Vorgaben der Geschäftsführung dann nach unten auch weitergeben und auch unter hohem Druck stehen. Also ich kann nur wissenschaftlich auch bestätigen aus Studien, dass diese Selbstfürsorge der Führungskraft, also selbst auch die Ressourcen und die Achtsamkeit und das Gesundheitsverständnis zu haben, eine Voraussetzung dafür ist, letztendlich auch für andere zu sorgen. Also als Führungskraft auch für andere eben da zu sein und ein Auge eben auch auf das Befinden der Beschäftigten im Team zu haben.
Und dazu gehört natürlich Schulung.
Und dazu gehören natürlich Schulungen, Führungskräfteschulungen. Dazu gehört aber vor allen Dingen, und das ist ein längerer Prozess, aber ein nachhaltiger Prozess, wirklich eine Gesundheitskultur und eine gesunde Führungskultur im Unternehmen aufzubauen. Und da sind vor allen Dingen auch wirklich die Vorstände und Geschäftsführungen gefragt. Denn was da vorgelebt wird, wird letztendlich nach unten auch durchgereicht.
Da haben wir mal eine Sendung auch gemacht über New Work Konzepte. Da hat einer der Beteiligten auch gesagt, also da gehört schon sowas dazu, wie dass der Chef auch mal so einen kurzen Timeout nimmt und sagt, irgendwie, ich ziehe mich mal kurz zurück, weil ich brauche auch mal eine Pause. Also diese Vorbildfunktion, die da auch eine Rolle spielt.
Ja, wir konnten zum Beispiel in der Studie gerade zeigen, dass der Präsentismus von Führungskräften sich auf die Mitarbeiter überträgt. Präsentismus heißt, ich gehe zur Arbeit, obwohl ich krank bin. Das wird auch von den Teammitgliedern wahrgenommen, wenn jemand mit Fieber und Husten am Arbeitsplatz ist. Und das steigert die Gefahr, dass auch die Mitarbeiter später Präsentismus zeigen und dann zu einem späteren Zeitpunkt sogar höhere Krankenstände haben. Also hier sind Führungskräfte wirklich auch in der Vorbildfunktion. Und das muss man auch sozusagen in Schulungen auch zeigen und entsprechende Systeme aufbauen.
Und oftmals, wenn ich vielleicht ergänzen darf, bedarf es gar nicht auch immer des großen Angangs. Ne? Ich habe von unserer Initiative Mindful at Otto gesprochen. Da haben wir wirklich eine große Latte an Maßnahmen auch drin, aber auch eben ganz kleine Dinge, die man so in 3-5 Minuten anwenden kann. Ganz kleines Beispiel. Wir haben einen Würfel entwickelt, 6 Seiten logischerweise. Der liegt in etwaigen Besprechungsräumen bei uns flächendeckend aus. Und ich, auch selber als Führungskraft für über 20 Mitarbeiter, verantwortlich, bevor ich in einen Termin starte, nehme ich mit meinen Terminmitgliedern sozusagen den Würfel und die Seite, die liegenbreit, beschreibt eine kleine Aufgabe. Zum Beispiel sinniere 2 Minuten darüber nach, was sozusagen dein letztes, schönstes Urlaubserlebnis war oder ähnliches. Um einen bewussten Bruch herbeizuführen, schlicht und ergreifend einen Moment zur Ruhe zu kommen, den Termin zuvor sein zu lassen, abzuatmen, einmal wieder eine Art Reset zu drücken, sich im Hier und Jetzt zu verorten, um für den nächsten Termin quasi, ich will nicht sagen frisch gestärkt, aber mit der richtigen Einstellung und Haltung wieder vorbereitet zu sein. Ansonsten, was droht, dass wir sozusagen nicht nur als Führungskräfte, sondern allgemein als Arbeitende in den typischen Automatismus verfallen und glauben, sozusagen uns selber im Verlaufe des Tages überholen zu müssen, um eben die beschriebene Arbeitsverdichtung dann auch zu leisten. Ganz oft ist es gut, sich bewusste Unterbrechungen zu nehmen, denn ganz oft ist es so, dass die Zeit, die für die Arbeit, die zu verrichten ist, zur Verfügung steht, durchaus reicht. Es ist eine Frage von Organisation und des sich richtig drauf Einlassens.
Und es ist eine Frage des Willens, den Druck von außen nicht auf die Mitarbeiter weiterzugeben in Form höherer Arbeitspensen, in längeren Arbeitszeiten und so weiter. Das ist das, was wir gegenwärtig erleben.
Und Sie hören die Musik, es geht dem Ende zu. Diese Sendung endet nämlich um 15 Uhr mit den Nachrichten. Dann geht es dann weiter. Keine Kraft mehr für den Job, psychisch krank am Arbeitsplatz. Das war unser Thema heute und Sie haben es gerade gehört, man könnte noch ganz, ganz viel zu diesem Thema sagen. Das werden wir sicher auch wieder aufgreifen in Campus und Karriere. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Hier folgt gleich Corso und ich bin Petra Enzminger, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Samstag.